MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Sie haben das MKR an diesem Montag. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, Jesus hat sich ihr nach seiner Auferstehung als erstes gezeigt. Deshalb wird sie auch die Apostolin der Apostel genannt. Klar, wir sprechen von Maria Magdalena, deren Gedenktag morgen am Dienstag ist. Für Personalreferentin Barbara Huber-Bertel von der Frauenseelsorge im Erzbistum München und Freising ist sie ein echtes Vorbild.
Ich finde Maria Magdalena tatsächlich einfach super cool, weil sie wirklich die Erste ist, die auch ihren Mund aufmacht. Die spricht in einer Welt, in der vielleicht sie gar nicht so viel zu sagen hatte und die deshalb auch für mich ein Vorbild ist, muss ich wirklich sagen, so dieses, den eigenen Verkündigungswillen auch in den Fokus zu rücken und mich von ihr bestärken zu lassen.
Und bestärkt werden sollen auch andere Frauen. Organisiert wurde das Ganze vom Frauenforum des Erzbistums München und Freising. Am Dienstag wird dann in St. Michael in München gefeiert.
Dort erwarten Sie dann verschiedene Workshops, aber auch ganz kreatives Singen und Tanzen mit Maria Magdalena. Und dann gibt es einen Gottesdienst, wo die Schwester Maria Stadler zu Maria Magdalena predigt und im Anschluss noch ein Fest, um auf sie anzustoßen.
Das Fest ist für eine Frau von Frauen. Doch Männer sind natürlich auch nicht ausgeschlossen.
Es dürfen auch Männer kommen, aber organisiert es vom Frauenforum und der Fokus ist schon eher auch Frauenbestärkung. Im Gottesdienst wird sicher ein gemischtes Publikum sein, nicht nur Frauen, aber alle, die sich als Frauen identifizieren oder Frauen gerne bestärken wollen, auch in kirchlichen Ämtern, im kirchlichen Dasein, sind herzlich eingeladen.
Das Magdalenenfest beginnt um 16.30 Uhr im Innenhof in St. Michael in der Münchner Innenstadt. Die Workshops kosten 10 Euro, alles andere ist aber kostenfrei. Die Neubesetzung von 3 Stellen am Bundesverfassungsgericht bleibt vorerst unklar. Die geplatzte Richterwahl am vorletzten Freitag und die ganze Diskussion drumherum hat natürlich auch Pfarrer Rainer Maria Schießler mitverfolgt. Wie seine Gedanken dazu sind und was er sich wünschen würde, das hören Sie in der neuesten Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer.
Ein Podcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Rainer. Ihre Experten für Vorsorge und Erbrecht in Olching.
Das sei lebendige Demokratie, versicherte gebetsmühlenartig Kanzler Merz bezüglich dem Riesenspektakel im Bundestag zur Neubesetzung von 3 Richtern am Bundesverfassungsgericht. Die von der SPD vorgeschlagene Juristin, Frau Brosius-Gersdorf, war wegen ihrer Einstellung für eine Liberalisierung der Abtreibungsregelung von etlichen Unionsabgeordneten, aber auch zum Teil von der SPD, wie es heißt, als eine ultralinke Juristin niemals wählbar abgelehnt worden. Seitdem wird heftigst darüber diskutiert, ob diese Dame wirklich eine Extremistin ist oder nicht. Ihre Fürsprecher weisen immer darauf hin, dass sie das eben nicht sei, dass auch sie nicht möchte, dass Schwangerschaftsabbrüche noch im 9. Monat möglich sein sollen, sondern sie halt als ordentliche Potsdamer Professorin in der Kommission der Bundesregierung zur Reform des Abtreibungsrechts mit am Tisch saß und schon in der vergangenen Wahlperiode als stellvertretende Koordinatorin darin eine mögliche Liberalisierung der Abtreibungsregelung prüfen sollte. Als Volljuristin beurteilt sie die Sachlage naturgemäß anders als so mancher Vertreter der Kirchen und kommt zu dem Ergebnis, dass ein Schwangerschaftsabbruch, wie bekannt, zumindest in den ersten 12 Wochen rechtmäßig und grundrechtskonform sei und dass es gute Gründe gebe, dass die Menschenwürde erst für den Menschen ab Geburt gelte. Das klingt auf den ersten Moment hart. Bereits 1975 habe das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass ungeborenes Leben zwar durch die Verfassung geschütztes Rechtsgut sei, aber eben kein eigener Träger von Grundrechten ist. Somit gelte die Menschenwürde für geborene Babys, aber eben nicht für noch Ungeborene. So eine juristische Feststellung tut natürlich jedem Lebensschützer ins Mark hinein weh und dennoch vertritt Brosius-Gersdorf lediglich, muss man jetzt sagen, die seit 50 Jahren höchstrichterlich festgestellte Rechtslage. Im Bundestag aber entstand der Eindruck, als sei sowohl diese Rechtslage wie auch die von der Juristin gemachten Feststellungen absolut neu. Und plötzlich war ihre Wahl in dieses höchste Richteramt nicht mehr möglich. Von der eigentlichen Not die eine Abtreibung mit sich bringt, sowohl für das ungeborene Kind wie für die betroffene Frau und Mutter. Und einigen wir uns einfach mal darauf, dass mit Sicherheit die absolute Mehrheit der betroffenen Frauen niemals leichtfertig oder aus Jux und Dollerei diesen Schritt machen würden. Es geht dem Gericht einzig und allein darum, ob und wann hier ein kriminalistisches Delikt überhaupt vorliegt. Aber dass der darauffolgende Aufruhr im Bundestag wirklich nur ein Ausweis lebendiger Demokratie sei, wie unser Kanzler meinte, das wage ich dann eher zu bezweifeln. Ich unterstelle jedem Abgeordneten, dass er natürlich Leben schützen und die Lebenswürde des Einzelnen als das höchste Gut ansieht. Das ist eine eigene Debatte wert. Die Bestellung solcher Ämter aber sollte doch gut ja besser vorbereitet sein. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, bei den politischen Entscheidungsträgern, die Fraktionschefs, der Kanzler selbst, jeder einzelne Abgeordnete, der sich vorher doch ausreichend informieren sollte, wer auch immer. Dieser stümperhafte Auftritt aller Beteiligten, der laute Ton, das Schimpfen und Beleidigen im Parlament, die ungeschminkten Vorwürfe und Aufrufe zur Gegenwehr, wie das dürfen sich die Frauen nicht gefallen lassen, das ganze Erscheinungsbild unserer Volksvertreter, das hat mich alles zutiefst erschrocken. Von Sachlichkeit war da keine Spur. Das ist für mich eben keine lebendige Demokratie. Eine solche ringt nämlich immer um die beste Lösung, vor allem wenn es um Menschenwürde geht, weil es niemals Menschen unterschiedlicher Klassen geben kann. Sie zu schützen ist die Aufgabe aller Bürger, nicht nur der Verfassungsrichter. Die Würde eines jeden Menschen, egal welcher Herkunft oder Religion oder gesellschaftliche Stellung, ob ungeboren, jung oder alt, gesund, arbeitsfähig oder krank, als Ebenbild und Geschöpf Gottes ist gleich und unantastbar. Es ist die Grundlage allen staatlichen Handelns. Zugleich aber bleiben in der ganzen Auseinandersetzung die grundsätzlichen Spannungen zwischen einer staatlichen Rechtsordnung, der kirchlichen Moral und der gesamten gesellschaftlichen Pluralität. Lebendige Demokratie hat nur eines im Sinn, das alles irgendwie zusammenzubringen. Und das ist wahrlich eine Mammutaufgabe. Das abgestufte Lebensschutzkonzept, wie es die Juristin vertritt, betont zwar den besonderen Schutz des ungeborenen Lebens, aber immer im Kontext der Rechte der Schwangeren und anderer gesellschaftlicher Faktoren. Das ist eine rein pragmatische, säkulare Lesart des Grundgesetzes, dem es um den Schutz sowohl des ungeborenen Lebens wie der Selbstbestimmung der Frau geht. Natürlich ist da der Konflikt mit den Kirchen und den Lebensschützern sofort in Reichweite. Das Leben beginnt nun mal mit der Empfängnis und genießt von diesem Moment an einen absoluten Schutz, so deren Position. Ein abgestuftes Lebensschutzkonzept kann die Kirche nicht mitmachen. Stellen wir uns nur einmal vor, sie würde es tun. Das ist doch mehr wie nachvollziehbar. Für die Kirche ist der Schutz der Schwächsten, angefangen bei den ungeborenen Kindern, immer eine fundamental ethische Verpflichtung. Hier also Menschenwürde und da Pragmatismus. Jetzt gilt es, den richtigen gemeinsamen Weg zu finden. Das ist für mich lebendige Demokratie und nicht die Tatsache, dass man vor einer solchen Abstimmung nicht darüber diskutiert hat. Es ist nun mal so, die Menschenwürde gilt im Grundgesetz als unantastbar. Der rechtliche Schutz des ungeborenen Lebens jedoch ist juristisch nicht absolut bis zum Zeitpunkt der Empfängnis zurückdefiniert. Das ist die Aufgabe unserer Abgeordneten, jetzt sich zusammenzusetzen und einen Weg für alle zu finden. Und dass hier, zum Beispiel bei der Bestellung eines Bundesverfassungsrichters, nicht Parteipolitik oder irgendwelche Gruppierungen und deren Interessen durchgesetzt werden, sondern, so wie es nachher vor Gericht sagen wird, der Wille des Volkes formuliert wird. Ich wünsche allen Beteiligten Vernunft, zurückkommen auf ein normales Maß, Ruhe und miteinander gut reden und vor allem niemanden, auch nicht mögliche Kandidaten, zu diffamieren. Und uns allen wünsche ich eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler.
Du weißt, was mir eingefallen ist? Ich muss mich wirklich mal um mein Testament kümmern und um meine Immobilien. Sag mal, hast du eine Ahnung, wen könnte man da eigentlich fragen?
Grüß Gott, ich bin Markus Sebastian Rainer, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht in Olching. Ich unterstütze Sie mit meinem Team seit über 20 Jahren kompetent und zuverlässig bei allen Fragen rund um Schenkungen, Erbschaftssteuer, Erbengemeinschaften und Pflichtteile. Mit unserer Erfahrung sorgen wir dafür, dass Ihr letzter Wille rechtssicher und klar formuliert wird. Wir helfen Ihnen, Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer zu sparen.
Rechtsanwaltskanzlei Markus Sebastian Rainer. Der Rainer mit AI in Olching. Kontaktieren Sie uns unter 08142 422270 oder im Internet unter kanzlei-rainer.de. Nicht vergessen, Rainer mit AI.
Ja, es lässt sich einfach nicht mehr leugnen. Die Kirchen werden immer leerer. Gleichzeitig herrscht in München Platzmangel. Viele Initiativen suchen deshalb Räume, in denen sie sich treffen können. Eine Gruppe Studierender hat sich überlegt, wie man Kirchen und Pfarrzentren anders nutzen kann. Beziehungsweise einen ganz bestimmten Kirchenbau, nämlich das ökumenische Kirchenzentrum im Olympiadorf. Meine Kollegin Brigitte Strauß hat sich die Ergebnisse mal angeschaut, zusammen mit rund 100 anderen Menschen aus dem Olympiadorf.
7 Entwürfe sind es am Ende geworden. Vom Kulturhaus, das an das Centre Georges Pompidou in Paris erinnert, bis zu einem seniorengeführten Gemeinschaftszentrum.
Wo die Senioren schon im Haus wohnen und in die Organisation und in den Unterhalt des Hauses mit eingebunden werden. Ein wichtiger Teil ist auch das Quartierscafé, wo dann die Seniorinnen auch wieder sich um die Bewirtung kümmern, aber auch um die Erzeugnisse, die dann verarbeitet und verkauft werden, kümmern, weil nämlich auf dem Dach eine Anbaufläche für Lebensmittel entstehen wird.
Cora Höpfner hat mit ihrem Team eine Vision ausgearbeitet, bei der von der bisherigen Nutzung als Kirchenraum und Pfarrzentrum kaum etwas übrig bleibt.
Es gab dann ein paar Herausforderungen, weil in der katholischen Kirche ja viele geweihte Objekte sind und die dürfen dann nicht bewegt werden und so. Und davon musste man sich erstmal lösen. Also man musste sich erstmal trauen zu sagen, okay, wir ignorieren das jetzt mal in Anführungszeichen.
Also keine Hemmungen, sondern offen denken war angesagt. Und da kommen dann auch schon mal Vorschläge, die für die Studierenden ganz logisch, für Kirchgänger aber etwas schwierig sind. Bisher gibt es im ökumenischen Kirchenzentrum nämlich eine katholische und eine evangelische Kirche. Für Anna Röge und ihr Team muss das nicht so bleiben.
Wir haben die beiden Kirchen zusammengelegt, weil eben der Bedarf theoretisch immer weiter schrumpft und würden die dann eher nochmal aufstocken. Wir hätten noch eine Galerie da oben, die das Ganze nochmal ein bisschen schöner, einladender wirken lassen sollte, die Kirche an sich.
Deshalb gibt es in diesem Entwurf auch ein Stadtteilcafé mit Aktivitäten für Jung und Alt sowie Platz für Kinder- und Krabbelgruppen. Andrea Benze, Professorin für Städtebau und Theorie der Stadt an der Hochschule München, leitet das Seminar.
Wir haben uns auch mit dem Olympischen Dorf auseinandergesetzt. Die Studierenden haben hier Streifzüge gemacht und wir hatten eben diese Beteiligung, wo sich die erste auch darauf bezogen hat, was gibt es eigentlich schon alles hier, was gibt es für Aktivitäten und was gibt es aber auch für Bedarfe.
Diese Beteiligung bestand aus Workshops bzw. Werkstätten, an denen Menschen aus dem Dorf teilgenommen haben, die sich in ganz unterschiedlichen Gruppen engagieren. Vom Kulturverein über das Umweltprojekt bis hin zu den beiden Kirchengemeinden. Kooperiert hat die Hochschule mit der Hans-Sauer-Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Wissenschaft und Forschung zu unterstützen, die aus einer sozialen und ethischen Motivation heraus Innovationen schaffen will. Marlene Frank hat mir erklärt, wie sie vorgegangen ist.
Wir haben schon auch so ein bisschen auf das, was gekommen ist, reagiert, haben ein bisschen angepasst, die Planung, okay, diese Themen kommen, dann müssen wir die in der nächsten Werkstatt ja auch aufnehmen, weil das die Impulse sind, die wir eben auch brauchen.
Wohl auch deshalb waren bei der Präsentation rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner des Olympiadorfs dabei. Zum Beispiel Martin Singer, der sich in der katholischen Gemeinde unter anderem im Kirchenvorstand und im Eine-Welt-Kreis engagiert. Er hatte an allen Veranstaltungen des Projekts teilgenommen und mag besonders,
wenn einfach die Gesellschaft, die sich insgesamt eher von der Kirche abwendet, hier eben den Weg wieder in die Kirchenräume findet und dass man eben miteinander auch ins Gespräch kommt, dass nicht jeder in seiner Blase stehen bleibt.
Der katholische Pfarrer Martin Cambensi freut sich über die Anregungen und denkt, dass man einiges davon auch umsetzen könnte.
Ja, Bibliothek, interreligiös, das ist ja zurück zu den Anfängen eigentlich. Also so hat er das mal mit den Olympischen Spielen damals angefangen, dass sich hier alle Religionen versammelt haben und unter einem Dach gebetet haben. Und das mit den Werkstätten, das war durchaus auch eine ganz, also für mich völlig neue Komponente.
Die evangelische Pfarrerin Lea Hehnwarter hat keine Angst, dass die Kirchenräume zweckentfremdet werden.
Weil wir ja doch echt noch ein Player sind in der Gesellschaft. Klar, wir werden kleiner, aber doch haben wir eben Ressourcen, die wir jetzt eben auch mit unseren christlichen Werten auch gut nutzen können. Also Gemeinschaft, auch mehrere Generationen werden zusammen gedacht. Und das passt einfach hier super auch ins olympische Dorf, weil hier einfach Familien, ältere Menschen, Studis wohnen.
Was von den Ideen der Studierenden tatsächlich umgesetzt werden wird, das werden die kommenden Jahre zeigen. Denn die Hans-Sauer-Stiftung will sich noch weiter hier engagieren. Für die Studierenden hat das Projekt aber auf jeden Fall ein gutes Ende, verrät Professor Andrea Benze.
Ich will nicht vorgreifen, aber im Geheimen, klar, die haben jetzt alle bestanden.
Und sie haben den Bewohnerinnen und Bewohnern des Olympiadorfs jede Menge Ideen für die Zukunft geschenkt. Brigitte Strauß für das MKR.
Das Spiel der Woche. Neues und Spielenswertes für Ihre Freizeit. Mit Bernhard Löhlein.
Ich gebe offen zu, ich kann nicht zeichnen. Hund, Katze, Maus, jedes Mal ein Fiasko. Gut, dass es jetzt ein Spiel gibt, bei dem selbst künstlerisch Unbegabte wie ich eine Chance haben. Krakel-Orakel.
Worum geht es?
Man muss zeichnen und dann raten. Ich ziehe also einen Begriff. Bohrmaschine. Dann nehme ich Tafel und Stift und lege los. Nur, ich male nicht ins Leere. Gepunktete Linien zeigen an, wo ich überhaupt zeichnen darf. Die verlaufen allerdings alles andere als gerade, kreuz und quer in Schlangenlinien. Und nur 2 Minuten Zeit. Na, Mahlzeit.
Was passiert?
Zum Glück geht es den anderen genauso. Wir zeichnen gleichzeitig. Danach werden zu den Begriffen noch falsche hinzugefügt. Jetzt gilt es, gemeinsam die Störenfriede zu entlarven. Ich kann nur hoffen, dass jemand mein Gekritzel tatsächlich mit einer Bohrmaschine in Verbindung bringt.
Wie kommt's an?
Endlich wird mal wieder herzlich gelacht am Spieltisch und gestaunt, wie kreativ wir alle sein können. Da entstehen echte kleine Kunstwerke. Und selbst Malmuffel wie ich spielen immer wieder gerne mit. Krakel-Orakel von den 7 Bazis ist erschienen im Verlag Top.
Das war das Spiel der Woche. Mehr Spiele, Bücher und jede Menge für Geist und Seele finden Sie auf michaelsbund.de und in der Buchhandlung Michaelsbund in München.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.